Die Presse.
Viel wurde vorab darüber debattiert, jetzt ist es soweit. Am Mittwoch hält Finanzminister Markus Matterbauer seine Rede zum Doppelbudget 2027-28.
Wir lassen uns nicht entmutigen. Die Bundesregierung tut alles, um die Teuerung in Österreich zu bremsen. Und sie reagiert auf die schlechten äußeren Umstände mit einem zweiten Sanierungspaket im Doppelbudget 27-28. Es ist vom Umfang her deutlich kleiner als das erste Sanierungspaket 25-26, aber um nichts einfacher. Budgetsanierung macht kein Vergnügen, aber sie ist notwendig.
Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Ich habe meinen Kollegen Klaus Knittelfelder noch vor seinem Besuch im Parlament abgefangen und mit ihm darüber gesprochen, wie er das Doppelbudget einordnet. Wo wird gespart, wo wird Geld in die Hand genommen? Er hat mir erklärt, wieso er lieber von einem Konsolidierungspaket als einem Sparpaket spricht und wieso er im Doppelbudget die großen politischen Leitlinien vermisst. Hallo Klaus.
Hallo.
Klaus, bevor wir ins Detail gehen, werfen wir vielleicht einen Blick aufs große Ganze. Die Ausgangslage, die kennen wir alle. Bis 2028 sollte Österreich seine Neuverschuldung unter 3% des BIP bringen, eben um diese Vorgaben des EU-Defizitverfahrens zu erfüllen. Kommt Österreich jetzt mit diesem neuen Doppelbudget 27-28 dahin? Geht sich das aus?
Naja, das zu beurteilen wäre ein bisschen unseriös, weil es hängt im Grunde genommen davon ab, wie sich die Wirtschaft entwickelt und wie sich die Wirtschaft entwickelt, hängt wiederum auch davon ab, wie sich das, sage ich jetzt mal, die Situation auf der ganzen Welt, Kriege, Zölle und so weiter, gestaltet. Insofern bleibt der Regierung ja nicht wesentlich was anderes übrig, als mit den Prognosen zu arbeiten, die man hat. Da greift man wie immer auf das WIFO zurück. Allerdings hat das Ganze in dem Fall schon einen großen Unterschied zu sonstigen Budgeterstellungen. Es ist nämlich viel früher als sonst. Üblicherweise wird die Budgetrede im Herbst gehalten. Das ist jetzt nicht so. Es ist ein Doppelbudget. Auch das ist eigentlich nicht vorgesehen, sondern eine Sonderregelung und ein Ausnahmefall, was eben jetzt zur Folge hat, dass man Mitte 2026 versucht vorauszuahnen, was Ende 2028 so ungefähr die Einnahmensituation sein wird. Schwierige Sache. Um jetzt also auf deine Frage zurückzukommen, die Wahrscheinlichkeit, dass man da drüber liegen wird, über dieser 3%-Grenze, die notwendig ist, um das Defizitverfahren zu verlassen, ist absolut gegeben. Und das hat gestern Abend der Finanzminister ein Hintergrundgespräch gegeben, jetzt im Vorfeld dieser Budgetrede, und hat dort auch den Satz gesagt, dass er ganz ehrlich sagen muss, ein Polster gibt's nicht in diesem Budget. Also fassen wir es zusammen, das ist ein bisschen ein Sprung ins Wasser, ins trübe Wasser.
Also ein Budget ohne Polster, schauen wir es uns einmal an. Konsolidieren ist bekanntlich in zwei Richtungen möglich, Ausgaben senken und Einnahmen erhöhen. Welche Mischung, welches Verhältnis ist in diesem Budget jetzt enthalten?
Es ist schon, wie du sagst, eine Mischung. Es ist ein Großteil ist einnahmenseitig, das klingt so freundlich, heißt im Endeffekt nichts anderes als höhere Steuern und höhere Abgaben, und das betrifft schon einen Großteil dieses Konsolidierungsvolumens, weil man muss ja dann in dem Fall eher, finde ich, von einem Konsolidierungspaket sprechen als von einem Sparpaket, weil neue Einnahmen sind alles nur keine Einsparung, und da sind die größten Positionen sind, ich sage jetzt einmal, wo was da reinkommt, da gibt es Erhöhungen von Körperschaftssteuer, Immobilienertragssteuer. Es gibt eben im Gegenzug für Entlastungsmaßnahmen, über die wir eh noch reden werden, auch Erhöhungen von Sozialversicherungsabgaben, zum Beispiel für Geringverdiener. Es gibt Lohnnebenkosten für über 60-Jährige, die bisher keine bezahlt haben, und so weiter und so fort. Also es gibt da wirklich einen Strauß an Zusatzbelastungen. Und ich habe dann gestern bei diesem Hintergrundgespräch dem Finanzminister auch die Frage gestellt, was man eigentlich meint, was das mit der Abgabenquote im Land machen wird. Und die Antwort war an sich recht klar, obwohl er es jetzt nicht noch genau weiß. Also es gibt keine genauen Zahlen, aber er hat gemeint, es kann schon sein, dass das den einen oder anderen Zehntelprozentpunkt hinaufgehen wird. Also man ist sich im Klaren darüber, dass das kein Entlastungspaket im Großen und Ganzen ist.
Jetzt wird trotz allem in einigen Bereichen groß eingespart. Welche Bereiche haben denn künftig weniger?
Das betrifft sehr viele Bereiche. Ich würde sagen, der größte Brocken ist sind die Pensionen. Da macht man wieder das, was auch im letzten Sparpaket schon gemacht wurde, nämlich man greift ein in die gesetzliche Pensionsanpassung. Pensionen haben ja an sich eine Wertsicherung, werden also angepasst an die Teuerungsrate. Da gibt es jedes Jahr einen gesetzlichen Anpassungsfaktor, der verändert werden kann. Das tut die Regierung und das ist für 27, weiß man das schon. Und für 2028 soll es dann zusätzlich eine Kürzung dieser Erhöhung, korrekterweise ausgedrückt, geben. Das wirkt sich sehr stark aus, nämlich laut den Zahlen, die da gestern Abend vorgelegt wurden, sind das 2027 223 Millionen, die sich der Staat erspart. Und 2028 ist es überhaupt eine halbe Milliarde fast, weil sich das natürlich fortschreibt. Also wenn ich dann eine zusätzliche Kürzung mache, dann die wirkt jedes Jahr. Also im Endeffekt schleifst du Pensionshöhen ab. Das hat einen langfristigen Kürzungseffekt. Ich würde sagen, das ist die größte Kürzungsmaßnahme. Ansonsten gibt's diverse Streichungen. Es gibt beim Gewinnfreibetrag Streichungen. Es gibt Verteuerungen von Dienstwagennutzung, also von Privatnutzung von E-Dienstautos und so weiter. Also es gibt da etliche Bereiche, die gekürzt werden, auch die Förderungen. Also das zusätzlich zum Sparpaket, das man am Anfang dieser Legislaturperiode gemacht hat, müssen die Ministerien quasi ja weiterhin Förderungen kürzen. Das passiert auch, da gibt's etliche Beispiele. Auch bei den sogenannten klimaschädlichen Subventionen soll es Beiträge geben und so weiter. Was im Zusammenhang mit diesen ganzen Einsparungen und Kürzungen, finde ich, interessant ist und Investitionen, dass das Ganze im Grunde genommen keiner großen politischen Linie folgt. Man macht da echt, also ich habe jetzt wirklich schon sehr viele Jahre über Budgeterstellung berichtet in meinem Berufsleben, aber so sehr rechte Tasche, linke Tasche ist man auch selten untergekommen, muss ich sagen, dass man jetzt einerseits zum Beispiel die Lohnnebenkosten über den FLAF für alle senkt, andererseits in eine Gruppe, die es ohnehin schwer hat am Arbeitsmarkt, nämlich 60 plus, sie einführt, wo sie bisher nicht zu leisten waren, zugleich aber wiederum älteren Beschäftigungspakete schnürt. Andererseits, wie der sagt, klimaschädliche Subventionen müssen wir irgendwie runterfahren. Währenddessen macht man aber Elektroautonutzung teurer. Also da gibt es wirklich etliche Beispiele, wo man sie irgendwie nach der großen Linie fragt, die da eingeschlagen und verfolgt wird. Jetzt möchte ich nicht unterstellen, dass die Leute nicht bei geraden Sinnen sind und nicht wissen, was sie machen sollen. Das sind schon gescheite Leute, die da am Werk sind, aber ich finde, dieses Budget zeigt echt, dass diese Regierung in einem, sag ich jetzt einmal, Geflecht von Interessen ist, in dem man sie offenkundig relativ schwer rühren kann.
Ist vielleicht auch der Bandbreite dieser Dreierkoalition geschuldet. Das trifft vielleicht auch auf die nächste Frage zu. Es gibt ja für einige Bereiche auch mehr Geld, das Bundesheer darunter, das war absehbar, aber eben auch das Frauenbudget steigt. Die tägliche Bewegungseinheit für Schulkinder wird finanziert. Weiß man da schon genaueres, wie diese Maßnahmen dann eigentlich konkret gegenfinanziert werden sollen?
Naja, es hat ja Geld an sich kein Marshall und im Grunde genommen, es gibt den gesamten also es gibt das Budget, das einen klaren Defizitpfad vorsieht. Es gibt den mehrjährigen Finanzrahmen, das einen Defizitpfad vorsieht. Die Dinge an sich sind also im Ganzen gegenfinanziert, wenn man so möchte. Das ist ja der große Unterschied, um jetzt einmal was Positives zu sagen, zur Vorgängerregierung, die Gegenfinanzierung irgendwann mal abgeschafft und damit eigentlich im Grunde genommen das Geld abgeschafft hat. Und insofern wird das mit der Gegenfinanzierung sicher schon, ich sage jetzt einmal, besprochen worden sein. Was ich mich dann eher frage, wenn man jetzt diese Maßnahmen, du hast eben jetzt schon, ich will jetzt nicht sagen Kleinigkeiten, aber du hast jetzt Maßnahmen aufgezählt, die jetzt nicht von der allergrößten politischen Tragweite sind, die wir jetzt alle schon kennen. Man hat im Grunde genommen budgetiert bis ins Finale dieser Legislaturperiode, nämlich bis ins Wahljahr 2029. Ich bin ja gespannt, wie man jetzt diese nächsten 2,5 Jahre politisch bestreiten wird, wo man im Großen und Ganzen das Pulver für neue Projekte verschossen hat.
Mhm. Also Wahlzuckerl, dann später wird es vielleicht keine geben, oder nein, weiß man noch nicht, wo das Geld dann herkommt.
Das 29er Budget wird ja dann noch gemacht, aber das, wie du sagst, also wo das Geld dann dafür da sein soll, wenn es eher enger wird, da, was wir eingangs besprochen haben, was den Ausstieg aus dem Defizitverfahren betrifft, wird man sehen. Und da reden wir dann aber auch erst vom Budget 29. Also das ist eine interessante Geschichte aus politischer Sicht jetzt.
Einer der ganz großen Punkte dieses Budgets, du hast ihn schon genannt, ist die Senkung der Lohnnebenkosten ab 2028. Etwas, das von Seiten der Wirtschaft, von Seiten der Unternehmen schon lange gewünscht wurde, das aber jetzt auch nicht jedem passt, nämlich den Ländern. Was ist da los?
Ja, das ist eine paradoxe Geschichte, muss man jetzt mal ehrlich sagen, weil das ist im Grunde genommen die Hauptwahlkampfforderung eine der Hauptwahlkampfforderungen der ÖVP gewesen. Wir reden darüber wirklich schon lange. Es ist, würde ich meinen, eine einhellige Forderung der ÖVP, die da doch eigentlich in den letzten Jahren im Ganzen dafür gestanden ist. Und es ist eigentlich auch von Expertenseite, und das ist nachvollziehbar, von allen Seiten immer bestätigt worden, dass Österreich ein Problem mit den Lohnstückkosten hat. Die Lohnabgaben sind zu hoch. Wir sind im Endeffekt da im Nachteil mit Ländern, mit denen Österreich im Wettbewerb steht. Darauf reagiert man jetzt mit einer recht geradlinigen Geschichte, nämlich indem man Unternehmen und in weiterer Folge hoffentlich auch Arbeitnehmer entlastet, mit weniger quasi Lohnnebenkosten, weniger Abgaben, die der Arbeitgeber in dem Fall abzuliefern hat, weil es um den Familienlastenausgleichsfonds geht. So, jetzt rücken nach Jahren der Diskussion die Länder aus und sagen, naja, aber wir haben das nicht bestellt, wieso müssen wir das jetzt mitzahlen? Das finde ich eigentlich wirklich ein bisschen haarsträubend, weil das bedeutet entweder, dass die Regierung im Vorhinein das nicht mit den Ländern abgesprochen hat, was auch interessant wäre, oder dass die Länder sich da jetzt irgendwie doch eine Sache über Jahre, ich habe zumindest keinen Widerspruch gehört gegen diese Forderung, etwas mitgewünscht haben, wo sie jetzt nicht mitzahlen wollen, obwohl ja Länder davon auch profitieren. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt meiner Verwunderung, was nämlich nicht gesagt wird, die Länder schneiden ja mit bei den Erhöhungen, die wir besprochen haben. Also das wird ja nicht dazu gesagt. Aber wenn der Bund hergeht und Steuern erhöht, dann heißt das über den Finanzausgleich ja, dass davon die Länder auch profitieren, in diesem Fall sogar sehr stark, weil, müsste man nochmal genau schauen, aber ich glaube, mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel der Bankenabgabe, sind das alles die Steuererhöhungen, Körperschaftssteuer etc., sind das alles Erhöhungen, die auch dann über den Finanzausgleich den Ländern zugutekommen. Der Finanzminister meint, da geht es jährlich um 500 Millionen Euro, die da an die Länder fließt. Insofern muss man das auch in dem Zusammenhang sehen und diskutieren.
Die Länder, die spielen auch beim nächsten Punkt eine Rolle, weil immer wieder Thema sind ja die ganz großen Strukturreformen, Stichwort Pensionen, Stichwort Gesundheitssystem. Davon ist jetzt in diesem Budget, abgesehen jetzt von der geringeren Anhöhung der Pensionen, die wir schon besprochen haben, nichts enthalten.
Nein, und auch das Herumdoktern an der Pensionsanpassung, wie wir es jetzt da seit Jahren sehen, ist ja alles nur keine Strukturreform. Also da schummelt man sich im Endeffekt wieder hinweg. Es ist im Endeffekt auch die große Enttäuschung dieser Budgeterstellung, dass wir ja jetzt gerade Zeugen werden eines Meilensteins dieser Regierung, der ja nichts anderes bedeutet als die Festlegung darauf, was man in dieser Legislaturperiode noch machen möchte und was nicht. Da sind jetzt einmal, was zum Beispiel die von dir angesprochenen Pensionen betrifft, einmal keine Strukturreformen drin. Das ist einerseits nicht überraschend, weil wir hatten es nicht im Regierungsprogramm. Die Pensionsmaßnahmen, die dort drin stehen, Teilpensionen etc., kennen wir schon, sind schon beschlossen. Aber der große Hebel, nämlich Veränderung des gesetzlichen Antrittsalters, der nachvollziehbarerweise schon sehr lange gefordert wird, der wird nicht angegriffen. Jetzt hast du natürlich schon im 26er Budget über 20 Milliarden Euro, glaube ich, sind es Zuschüsse in die gesetzliche Pensionsversicherung. Das wird mehr, also man schafft es auch nicht, diesen Anstieg zu dämpfen in den nächsten Jahren, wie man hört. Irgendjemand wird dort mal hingreifen, es wird passieren. Aber die Regierung will es offenbar nicht sein, und solange man das nicht tut, muss man halt einen anderen, kleineren Schrauben drehen und versuchen, das irgendwie zu kompensieren. Aber das ist natürlich die eine große Sache, vor der wieder mal zurückgeschreckt wurde.
Und ein kleiner Punkt ist auch noch medial viel besprochen worden oder vielleicht von der Politik gewünscht viel besprochen worden, nämlich dass auch die Parteiförderungen, auch jene für Clubs und Akademien, nicht an die Inflation angepasst werden. Alles andere wäre bei dieser Budgetlage wohl auch politisch extrem inopportun gewesen, oder?
Ja, so ist es. Also natürlich, jetzt sind wir ein bisschen populistisch, wenn wir sagen, das muss unbedingt sein und es wäre ein Wahnsinn, wenn es nicht so wäre. Aber es ist schon nachvollziehbar. Die Erzählung der Regierung in diesem Budget ist, dass wir jetzt irgendwie alle zusammenhalten müssen und alle sparen müssen und es hilft nichts, wir müssen in die Pensionen eingreifen und es hilft nichts, wir müssen bei den Unis kürzen und es ist alles schwierig und dies und das. Da kann man nicht zugleich seinen eigenen Bereich, der, nehmen wir die Parteienfinanzierung, im internationalen Vergleich wirklich überfüttert ist, auslassen. Das geht optisch einfach gar nicht. Insofern sind Sie da gut beraten, glaube ich, strategisch auch bei sich selbst zu kürzen. Über das Ausmaß kann man diskutieren. Ich würde meinen, da ginge mehr als die Aussetzung einer Valorisierung. Aber jedenfalls ist es, glaube ich, strategisch unabdingbar, das zu tun.
Jetzt wird das Budget gerade präsentiert. In vielen Fällen wird dann erst über die kommenden Wochen hinweg ganz klar werden, was das im Einzelfall für bestimmte Bereiche bedeutet, wenn dann eben die jeweiligen Ministerien genauer vorliegen, wie es in ihren Bereichen weitergeht. Wird sich da noch Spannendes, Überraschendes auftun oder ist das Budget, so wie es jetzt bekannt ist, schon beschlossen?
Nein, es gibt schon viele Dinge, die noch zu verhandeln sind. Zum Beispiel im Rahmen dieses Defizitverfahrens sind Einsparungen und Dinge eingestellt, heißt das dann immer, die eigentlich nur Überbegriffe sind, wo man also noch Details klären muss. Es sind im Einzelnen schon sehr viele Sachen noch im Ermessensspielraum der einzelnen Ministerien. Also da gibt es schon noch Dinge, die brauchen jetzt, also da gibt es schon noch Dinge, die zu tun sind, die können jetzt nicht auf Urlaub gehen die nächsten Jahre. Das ist einmal schon jedenfalls operativ einiges abzuarbeiten. Dazu kommen ja große Fragen, die noch nicht budgetiert sind, wie zum Beispiel die sehr groß angekündigten Föderalismusreformen, Gesundheitsreform etc. Das siehst du in diesem Budget noch nicht, weder die Kosten, die das mal verursachen könnte in erster Linie, noch Einsparungen. Auch die Wehrpflichtgeschichte mit der Verlängerung ist noch nicht budgetiert. Also es gibt schon noch Dinge, die man da machen muss und die man adaptieren muss. Noch ist das nicht alles erledigt.
Es bleibt also jedenfalls weiterhin interessant. Klaus, vielen Dank dir.
Danke dir.
Nach der heutigen Budgetrede von Finanzminister Martha Bauer geht es also erst einmal im Parlament ans Eingemachte. Beschlossen werden die Budgetgesetze dann aller Voraussicht nach im Parlament am 10. Juli. Alle Analysen zum Doppelbudget 27-28 können Sie via Link in den Shownotes nachlesen. Danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.